SRF Audio.
Kultur kompakt.
True Crime in der Oper mit Cardillac am Opernhaus Zürich, geht das. Dann Blame. Der Schweizer Dokumentarfilm trifft den Nerv der Zeit. Und der französische Jazzmusiker Michel Portal ist gestorben. Unter anderem durch diese Themen begleite ich Sie heute. Mein Name ist Enora Maurer. Haben Sie je gehört von den sogenannten ABC-Opern? Das sind musiktheatralische Blockbuster-Werke, mit denen Intendanten und Opernhauschefinnen ihre Häuser füllen können. Aida, Bohème, Carmen. ABC. Aber inzwischen ist sowohl bei Publikum als auch Intendanzen die Lust auf Unbekanntes gewachsen. Und in genau diese Kategorie der Nischenwerke fällt Paul Hindemiths Oper Cardillac. Das hatte gestern Abend Premiere am Opernhaus Zürich. 1926 uraufgeführt, erzählt die Oper von einer Stadt, die von einer Mordserie heimgesucht wird, was als Opernstoff eher unüblich ist. Gabriel Weber war an der Premiere und hat heute Morgen mit Patricia Moreno gesprochen.
Entert das Genre True Crime jetzt auch die Opernwelt?
Ja, das kann man so sagen. Es fühlte sich so an wie ein richtiger Thriller. Unüblich ist auch, dass der Massenmörder nicht irgendwer ist, sondern gleich die Titelfigur Cardillac, also eigentlich ein Antiheld. Cardillac ist ein Bassbariton, seine dunkle Stimme, die trifft die verzerrte Mörderseele gut. Und Gabor Bretz singt ihn charismatisch, zum Beispiel da gegen den Schluss, wo er sich zu erkennen gibt.
Klingt sehr dramatisch, dieses Finale. Aber Gabriel, damit nehmen wir eigentlich das Ende einer Geschichte vorweg, von der du uns erst noch erzählen musst. Worum geht's in Cardillac?
Ja, es geht um den Goldschmied Cardillac. Er ist so von seinen eigenen Schmuckstücken besessen, dass er all seine Käufe sofort nach dem Kauf umbringt. Nur damit ihm die Schmuckstücke wieder gehören. Und so reihen sich Schmuckkäufe und Morde aneinander. Der Stoff entstammt einer Novelle von E.T.A. Hoffmann von 1819, einer der allerersten oder vielleicht sogar der erste Kriminalroman überhaupt. Die Mordserie spielt da zur Zeit von König Louis XIV.
Der Regisseur, das ist eigentlich ein Filmemacher, Cornel Mundruzzo. Wie zeigt er das? Ist das auch bei Louis XIV angesiedelt?
Nein, überhaupt nicht. Er verlegt die Geschichte radikal ins Heute. Cardillac spielt in einer Shopping Mall, ein stereotyper Ort von Konsum und Kapitalismus. Cardillacs Laden mit Luxury Jewels ist hoch begehrt. Sein Schmuck ist zum Fetisch geworden. Daneben gibt's Kosmetik, Mode und eine Bar und alle laufen permanent mit Designerklamotten und Label-Shopping-Bags rum. Eine vom Konsum korrumpierte Gesellschaft.
Das klingt aber durchaus bunt und hübsch anzusehen. Aber lass uns über die Musik sprechen. Paul Hindemith, also vielleicht kennt man Matisse der Maler, man kennt ihn vielleicht auch als Bratschisten. Wie klingt er denn in dieser Oper, abgesehen von diesem kleinen Ausschnitt, den wir schon hören konnten?
Ja, Cardillac ist überraschend zugänglich. Anspruchsvolle Gesangspartien mit lyrischen Passagen und vielen Koloraturen. Nicht sehr modern, eher romantisch. Das Sängerensemble überzeugt insgesamt. Nebst Cardillac sind insbesondere die Frauen stimmlich hervorgestochen. Die Tochter Annette Fritsch und die anonyme Dame Dorothea Lahn. Hier zum Beispiel in ihrer poetischen Arie.
Ja, Schön, hätte auch ein Korngold schreiben können. Aber was man da schon gehört hat, ist zumindest ganz leise im Hintergrund, das Orchester. Und Hindemith gilt als großer Meister des Orchestrierens. Wie hat sich das Orchester da gestern geschlagen?
Genau wie vorhin auch schon, das Orchester zeigt ganz andere Seiten. Es ist packend orchestriert und auch gespielt. Da gibt es viel Perkussion und tiefe Instrumente, auch ein Saxophon. Die Musik ist rhythmisch, mit Anklängen sogar manchmal an Jazz und an Kabarett.
Und auch da hast du ein Beispiel mitgebracht, ein Duett. Hochdramatisch. Gabriel Weber, Cariak am Opernhaus Zürich. Dein Fazit?
Ein wichtiges Werk, packend interpretiert, und die vom Luxus korrumpierte Gesellschaft spiegelt die Gegenwart beunruhigend. Das Bild wird aber auch etwas überstrapaziert. Manchmal wäre etwas weniger mehr gewesen.
Cariak spielt noch bis zum 10. März. Die nächste Vorstellung ist am Mittwoch. Von True Crime auf der Opernbühne jetzt zu einem Dokumentarfilm. Christian Frey ist in Sachen Dokumentarfilm ein Schweizer Exportschlager. Der Filmemacher war 2003 bereits für einen Oscar nominiert mit seinem Film War Photographer über den Kriegsfotografen James Noctway. Auch zum US-amerikanischen Sundance Festival war er mehrfach eingeladen. Nun kommt Christian Freys jüngster Film ins Kino. Blame heißt er. Und der trifft mit seiner Thematik einen Nerv der Gegenwart. Wissenschaftsskepsis und geopolitische Machtkämpfe. Mittendrin drei Wissenschaftler, die nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Filmredaktorin Brigitte Hering hat Blame gesehen.
Bud Pack nennen sie sich, die drei Protagonisten im Film Blame. Drei renommierte Virologen, deren ganze Forschung sich um Fledermäuse dreht. Als 2003 in Hongkong die SARS-Epidemie ausbricht, finden sie zusammen. Sie wollen den Ursprung des SARS-Virus in Fledermäusen nachweisen. Linfa Wang aus Singapur, Shi Chengli vom Virologischen Institut Wuhan und Peter Daschak aus den USA. Es gelingt ihnen, und in einem Artikel von 2013 macht Linfa Wang eine Vorhersage.
In December 2013, I made a prediction. I am almost certain that in the next 10 years a new killer virus spread by bats will emerge.
Ich bin fast sicher, dass in den nächsten 10 Jahren ein neues Killer-Virus auftaucht, übertragen von Fledermäusen. Gehört wird die Warnung der Forschenden nicht. Als die Covid-Pandemie in Wuhan ausbricht und die Suche nach dem Ursprung losgeht, ist vor allem das Labor, in dem Shi Chengli in Wuhan arbeitet, schnell im Zentrum der Aufmerksamkeit. Eine Spirale aus Frustration, Schuldzuweisungen und geopolitischen Machtspielen beginnt zu drehen, immer schneller. Es kommt der Punkt, da macht sie aus den Warnern plötzlich die Urheber der Pandemie. Und die Laborthese vom gezüchteten und entwischten Virus wird zum liebsten Narrativ der Rechtspopulisten, nicht nur in den USA. Blame zeigt den Sturm, in dem sich, stellvertretend für die Wissenschaft, die drei Protagonisten plötzlich befinden. Krassestes Beispiel ist ein YouTube-Video, in denen ihre öffentliche Hinrichtung gefordert wird. Dagegen wirkt ein Streit zwischen einer chinesischen Journalistin und Peter Daschak richtiggehend wohltuend, weil er respektvoll bleibt. Die Leute misstrauten ihm, weil er in seinem Labor Viren, Chimären gezüchtet hätte, sagt die Journalistin. Daschak bestreitet dies.
You created chimeras that have enhanced function.
We did not do gain of function.
I think we have a crisis in the public discourse of science and the public trust in science.
Es gäbe eine Krise des Vertrauens in die Wissenschaft, konstatiert die Journalistin. Das müsse man ernst nehmen. Christian Frey inszeniert gern das ganz große Drama mit tragischen Helden und dramatischer Musik. Verblüffend ist, wie es ihm dennoch gelingt, sein Thema Wohltun sachlich auszubreiten. Unterstützt wird das durch den Off-Kommentar, den er auf Englisch selbst einspricht, manchmal mit einem Quäntchen Pathos zu viel. «Wir haben die Neigung», sagt er zu Beginn, «große Ereignisse auf große Ursachen zurückzuführen.»
«We have a natural tendency to think that big events must have big causes.»
Eine der großen Stärken Christian Freis ist es, Bilder zu finden, die sprichwörtlich «bigger than life» sind und die ganze Geschichten in einer einzigen Kameraeinstellung erzählen. Eine Höhle etwa, in der gleichzeitig Wissenschaftler in voller Schutzmontur Fledermäuse untersuchen und ein barfüßiger Guano-Sammler Fledermauskot zusammenfegt. Blame ist richtig großes Dokumentarkino. Ein Film, der mit seiner Thematik voll den Nerv der Zeit trifft.
Der Schweizer Dokumentarfilm Blame von Christian Frey läuft jetzt im Kino.
SRF 2 Kultur.
Wir kommen zu zwei aktuellen Meldungen aus der Kultur. Der französische Musiker Michel Portal. Er war eine wichtige Figur des modernen europäischen Jazz. Jetzt ist er mit 90 Jahren verstorben. Hier spielt er Saxophon live an einem Konzert vor 5 Jahren. Michel Portal gilt als einer der Pioniere des sogenannten Free Jazz in Europa. Seit den 70er Jahren habe er dazu beigetragen, den Jazz von den amerikanischen Vorbildern zu lösen, so seine Agentin, die Portals Tod gestern bekannt gegeben hat. Er sei letzten Donnerstag gestorben. Michel Portal war extrem vielseitig. Seine Ausbildung absolvierte er in der klassischen Musik. Er hat nicht nur Saxophon gespielt, sondern auch Klarinette und andere Instrumente. Dabei hat er immer wieder die Grenzen zwischen Musikstilen überschritten, von Klassik über Jazz bis hin zu Funk. Und für seine Filmmusik hat Michel Portal 3 César bekommen, also französische Oscars sozusagen. Einen ausführlichen Nachruf hören Sie heute Abend um 16:45 hier auf SRF 2 Kultur. Dann eine weitere Meldung. Die deutsche Künstlerin Henrike Naumann ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Erst vor wenigen Monaten wurde sie als Mitgestalterin des Deutschen Pavillons für die Kunstbiennale 2026 in Venedig ausgewählt. Zusammen mit der vietnamesisch-deutschen Künstlerin Sung Chö. Naumanns Familie hat mitgeteilt, dass sie nach einer zu spät diagnostizierten Krebserkrankung gestorben ist, in Berlin im Kreis ihrer Liebsten. Naumann habe ein besonderes Gespür dafür gehabt, ästhetische Ordnungen mit geopolitischen Konstellationen und Narrativen auf originelle und kraftvolle Weise zu verbinden und Kunst als Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. So das Institut für Auslandsbeziehungen, das ist für den deutschen Pavillon zuständig an der Kunstbiennale in Venedig. Ab Mai werden dort Henrike Naumanns Werke zu sehen sein. Es sei ihr wichtig gewesen, die Arbeit konzeptionell zu vollenden und fertigzustellen, damit sie gemäß ihrer künstlerischen Vision umgesetzt werden könne. Julia Weber ist eine der meistbeachteten Schweizer Autorinnen der Gegenwart. Mit ihrem Buch «Immer ist alles schön» war sie auch schon für den Schweizer Buchpreis nominiert. Soeben ist ihr neuester Roman erschienen mit dem Titel «Weil ich Ruth bin» und mit einer Hauptfigur, die zum Beispiel Menschen in Tiere verwandeln oder Gewitter aufziehen lassen kann. Literaturredaktor Simon Leuthold konnte das Buch bereits lesen und weiß, was es mit diesen magischen Fähigkeiten auf sich hat.
Dass Ruth nicht ist wie alle anderen, ist von Anfang an klar. Sie kommt als Baby mit einem dichten Fell zur Welt und stellt bald fest, dass ihr Anderssein etwas macht mit den Leuten. Schon als kleines Kind kann sie zum Beispiel den Bösewicht im Kindergarten mit purer Willenskraft wegkatapultieren. Als junge Frau dann wird sie für ihre Schönheit bewundert und merkt, dass sie Menschen verwandeln kann, indem sie sie berührt und küsst. Das beginnt mit einer Freundin in der Schule, aber kaum ist Ruth von zu Hause ausgezogen, empfängt sie wildfremde Leute bei sich zu Hause, um sie zu verwandeln. Zum Beispiel einen müden Mann, dem sie an einer Bushaltestelle begegnet ist.
Ich küsse die Arme so viele Male, bis sie flacher und breiter werden. Und Federn sammeln sich auf der Haut. Kleine, feine Federn, fast haarig und darüber festeres Gefieder mit Hornstiel, dunkelbraun und an der Brust rötlich. Am Bauch wächst durch die Berührung meiner Lippen ein feiner weißer Flaum und seine Finger werden hart und rosa, dünner Krallen wachsen anstelle der Nägel, ich halte ihn fest. Er schrumpft, bis er in meinen Händen sitzt, als Vögelchen mit roter Brust und pfeift und zwitschert. Liebes Vögelchen, sage ich, öffne die Hände, lasse es fliegen.
Die Menschen, die zu Ruth kommen, um sich verwandeln zu lassen, wollen als Tiere dem erdrückenden Alltag entfliehen. Sei es, weil sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, mit Missbrauch in Beziehungen, mit allgemeiner Überforderung oder Erschöpfung. Aber auch wenn die Leute vor Ruths Tür Schlange stehen, Julia Weber verklärt Ruth, die man vielleicht als moderne Hexe bezeichnen könnte, nicht als Heilsbringerin, sondern präsentiert uns eine sehr ambivalente Hauptfigur. Zwar ist Ruths Wille zu helfen groß, aber je älter sie wird, desto unsicherer wird man beim Lesen über ihre Motive. Neben Menschenliebe rücken zunehmend auch Motivationen wie Wut, Eitelkeit oder sogar eine Art Hilflosigkeit in den Vordergrund. Und Ruth missbraucht ihre Kräfte auch gelegentlich. Trotzdem, diese Ruth mit ihren Kräften kann der Welt entschlossener und selbstbestimmter gegenübertreten als andere Frauen in der Gesellschaft. Und das war der Autorin Julia Weber beim Schreiben wichtig.
Ruth ist ein Vorbild für mich, das muss ich so sagen. Manchmal nervt sie mich auch, aber ich bewundere sie sehr für diese Kraft. Also ich glaube, ich habe sie auch geschrieben als ein Vorbild oder etwas, das ich gerne mehr leben würde.
Und trotzdem ist Julia Webers Roman weit entfernt von einem kitschigen «Alles wäre gut auf der Welt, wenn nur alle so wären wie Ruth». Ruths Kräfte sind nicht einfach die Lösung für alle Probleme und das ist gut so. Dass sich dieser Roman mit seinen knapp 500 Seiten in der Mitte doch ein bisschen zieht, wiegt er wieder auf. Und zwar einmal wegen Julia Webers besonderer Sprache, die eine Art Sogwirkung erzeugt und die immer wieder überraschend witzige Dialoge bietet. Und andererseits auch wegen der magischen Anlage, die Julia Weber für ihren Roman gewählt hat. Gerade weil Ruth mit ihren Fähigkeiten so eine ambivalente Figur ist, bietet das eine Möglichkeit, mal anders über unseren Umgang mit gesellschaftlichen Normen und Zwängen nachzudenken.
Simon Leuthold aus der Literaturredaktion über den Roman «Weil ich Ruth bin» von Julia Weber. Das Buch ist im Limmat Verlag erschienen. Und wenn Sie mehr über den Roman erfahren möchten, in der aktuellen Folge von unserem Podcast Literaturclub Interview sprechen wir eine halbe Stunde mit Julia Weber über ihr Buch und ihre Arbeit. Das Literaturclub-Interview finden Sie auf srf.ch/audio und überall, wo es Podcasts gibt. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Das ist keine neue Erkenntnis, nein, sie soll schon König Lothar I. im 9. Jahrhundert gehabt haben. Aber das stimmt wohl gar nicht, denn aufgeschrieben wurde dieses Zitat erst Ende des 16. Jahrhunderts. Recherchiert hat das Christoph Marx, ein deutscher Historiker, der dieses und 99 weitere solcher berühmten Zitate in einem neuen Büchlein gesammelt hat, um ihre überraschenden Geschichten zu erzählen. Ein Lesevergnügen, das sich Judith Wipfler bereits gegönnt hat.
Zitate. Alle benutzen sie, die Politik, die Medien, die Werbung, aber auch wir am Radio oder im Alltag. Damit wollen wir vielleicht etwas Bildungsprotzen oder die Autorität antiker Philosophen nutzen oder auch, meint Historiker Christoph Marx, Komplexität reduzieren, also diese schwierige Welt in einem Satz auf den Punkt bringen.
Also irgendwie ist es alles so schwierig geworden, da ist es natürlich manchmal reizvoll, so mit einem Zitat so ein Sachverhalt komplett zu begreifen, was natürlich nie der Fall ist, aber dieses Bedürfnis ist stark.
Zur Komplexitätsreduktion will Autor Christoph Marx aber gerade nicht beitragen. Er klärt nämlich auf, wie berühmte Zitate auch verdreht oder zur Agitation genutzt wurden und werden. Sei das in der Politik oder im Kommerz. Beispielsweise der Satz der alten Griechen, erkenne dich selbst.
Das trifft man ja heute gerne so in Achtsamkeitsratgeber, Wellnessratgebern. Sei du selbst, sei authentisch. Und das ist ja ursprünglich die Inschrift im Apollo-Tempel von Delphi.
Dort am Apollo-Tempel war es ein Aufruf zur Selbstkritik. Erkenne dich, Mensch, selbst und deine Grenzen.
Und dass man eben sich nicht verwechseln soll mit einer Gottheit. Das ist eben ein Beispiel. Ein anderer aus der klassischen Antike ist eben während den Anfängen, was ja heute sehr, sehr populär ist, gerade wenn man vor politischen Entwicklungen warnen will.
Etwa vor neuem Rechtsextremismus. Aber, so Christoph Marx weiter, der Zitate-Schöpfer, Dichter Ovid, habe mit während den Anfängen für ein komplett anderes Feld einen Rat geben wollen.
Für in Liebesbeziehungen, dass man eben möglichst schnell eine Beziehung enden soll, bevor es zu schlimm wird.
Überraschungen zu Ursprung und Nachleben berühmter Zitate hält Historiker Marx so einige bereit. So lerne ich, dass das in meiner Schulzeit sehr beliebte Zitat »Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin« gar nicht aus der kirchlichen Friedensbewegung stammte, sondern vom reichlich unbekannten US-Sozialisten Carl Sandburg von 1936. Oder dass »My home is my castle« aus dem 17. Jahrhundert stammt und das Verteidigungsrecht eines Hausbesitzers meint, nicht den Schutz von Privatsphäre. Bedeutungsverschiebungen, die es in sich haben können.
Das machte auch Zitate dann so langlebig, indem man es im jeweiligen Zeitgeist immer wieder neu umdeuten kann.
Tja, die Welt, sie will betrogen sein. Auch so ein hochaktuelles Zitat, aber über 500 Jahre alt, aus dem Buch »Das Narrenschiff« von Sebastian Brandt, gedruckt damals in Basel.
Das war die Zeit der ersten Fake News sozusagen, als die Bücher erfunden wurden, ja, als der Buchdruck erfunden wurde. Als man dachte, jetzt wird plötzlich so viel Müll gedruckt, die ganze Menschheit geht unter. Auch da merkt man natürlich, dass es vielleicht nichts Neues unter der Sonne gibt. Ja.
Auch das ein Zitat aus der Bibel. In Zitaten kondensiert gewissermaßen Menschheitswissen, inklusive Einsichten wie »Irren ist menschlich«. Solche Zitate bleiben universal gültig.
100 berühmte Zitate und ihre überraschenden Geschichten, von Platon bis Loriot. So heißt das neue Buch von Historiker Christoph Marx. Es erscheint heute im Duden Verlag. Ziemlich sicher erinnern Sie sich an die Musikkassette, aber auch an die großen Tonbandmaschinen, auf denen sich zwei Rollen drehen und das Band von der einen Rolle auf die andere läuft, ähnlich wie bei einem alten Filmprojektor. Im Film Pulp Fiction, wo dieses Klangbeispiel herkommt, hat Uma Thurman so ein Gerät in der Stube. Meistens aber standen solche analogen Bandmaschinen in Tonstudios und mit ihnen wurde Musik aufgenommen. Zum Beispiel auch in den Londoner Abbey Road Studios. Und da waren insbesondere Geräte des Schweizer Unternehmers und Audiopionieren Willi Studer beliebt. Was es sonst noch mit den analogen Bandmaschinen auf sich hat und warum sie auch in digitalen Zeiten immer noch gefragt sind, dem ist Musikredaktor Roman Hoschek nachgegangen.
Lucy in the Sky with Diamonds, zu finden auf dem Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ein Meilenstein der Musikgeschichte, das die Beatles 1966 auf einer analogen Studer-Bandmaschine aufgenommen haben. Der Soundingenieur und Produzent Elia Reichen weiß, was diese Schweizer Bandmaschinen von Willi Studer klangtechnisch alles drauf haben.
Die Elektronik von dieser Bandmaschine war sehr, sehr gut. Und die hohe Qualität von der Audioelektronik waren ein sehr großen Upgrade gegenüber, was vorher gab in Abbey Road. Also das hat sicher eine große Rolle gespielt im guten Klang von diesem Album.
Ab Mitte der 1980er Jahre wurden analoge Bandmaschinen dann allmählich von digitalen Aufnahmegeräten abgelöst und es gibt heute eigentlich fast keinen Grund, weshalb man weiterhin mit diesen großen und auch wartungsintensiven Geräten Musik aufnehmen sollte. Doch einige wenige Studioleute wie Elia Reichen haben die Bandmaschinen für sich wiederentdeckt und schwören auf ihren guten Klang.
Die Bandmaschinen, für mich sind die mehr als nur eine Aufnahmemaschine, weil das Band, das macht was mit der Musik, es bringt was Magisches rein oder so wie eine kleine eigene Seele, die dann über die Musik kommt.
Oder wenn Sie eher kulinarisch veranlagt sind, dann hilft vielleicht dieses Bild.
Ich vergleiche das gerne mit dem Eigel über den Zopf. Wenn man den Zopf im Ofen tut, dann macht man das Eigel drauf. Und dann wird der Zopf schön goldig. Das Band macht das für mich.
Im Direktvergleich klingt das dann folgendermaßen. Hier ein Schlagzeug, das digital aufgenommen wurde. Es klingt transparent, ausgewogen und klar. Und hier dasselbe Schlagzeug mit einer Bandmaschine aufgenommen. Klangliche Details gehen zwar oft etwas verloren und hier verzerrt der Klang sogar schon, aber dafür hat es mehr Druck. Man könnte auch den Vergleich zur Fotografie ziehen. Das Bild einer analogen Kamera ist unter Umständen nicht so gestochen scharf wie das einer digitalen. Dafür wirkt es oft organischer. Nebst dem charakteristischen Klang, den analoge Bandmaschinen produzieren, kommt aber auch hinzu, dass das Geräusch des laufenden Bandes und das Drücken der oft schweren Tasten etwas Anmutendes hat, meint Elia Reichen.
Ja, es ist natürlich ein haptisches Erlebnis. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, warum man diese Geräte immer noch schätzt, weil man hat so eine physische Begegnung sozusagen. Und es hat sicher Resonanz im Urmensch, der mit Objekten schafft.
Anders als wenn man mit den Fingern eine Computermaus und eine Tastatur bedient und damit digitale Einsen und Nullen verschiebt.
Und falls Sie diese altehrwürdigen Geräte gerne aus der Nähe betrachten wollen, am 15. März findet in der Entertechnik-Welt in Solothurn der Swiss Tape Record Day statt, bei dem man technische, aber historische Einblicke bekommt. Und das war's für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name Inora Maurer.
Kultur kompakt.
Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.